Was gibt Schöneres, wie Jettingen als Bindeglied zu erleben? Ihr seid das Bindeglied zwischen Beatenberg und Rehe, also schöner geht's ja nicht. Ja, gestern Abend sind wir von Beatenberg heimgekommen, wir hatten da Vorstandssitzung und waren 2 Tage dort. 30 Zentimeter Schnee, purer Sonnenschein, es war herrlich. Ja, und morgen geht's nach Rehe zur Deutschen Evangelistenkonferenz, die wir da wieder haben. Und ich bleibe im Anschluss gerade noch dort für eine Evangelisation im Gästezentrum. Ich überlasse es euch, ob jetzt Beatenberg, Jettingen, Rehe von oben nach unten geht oder von unten nach oben. Ja. Das ist also wirklich eure Entscheidung. Aber apropos Beatenberg. Ihr wisst ja, über Musikgeschmäcker lässt sich ja herzlich diskutieren und verschiedene Meinungen haben. Und auch wie schnell wir dabei sind, in unserem Schubladendenken und Leute einzusortieren. Und bis heute ist also die Osterkonferenz in Beatenberg ein Jahreshighlight, immer volles Haus. Und als ich vor 27 Jahren Schüler dort war, war ich im Musikteam der Klavierspieler und ich hatte meinen Freund Antonio, Italiener, der hat die Bassgitarre gespielt. Und wenn der Bassgitarre spielte, dann hat er immer so seine 1 bis 2 Meter gebraucht und da lief er hin und her. Und dann war der Ostergottesdienst vorbei und eine ältere Dame kam auf den Lehrer zu, der die Moderation hatte und fragte, der hier so rumläuft, ist das ein Pfingstler? Und der Lehrer sagte, nein, der ist Italiener. Herrlich, oder? Ganz schnell haben wir die Leute wieder einsortiert und für uns passt alles. Ja, Musikgeschmack. Ihr müsst ja mit mir nicht mitgehen, aber ich höre fürs Leben gern Gospelmusik, Gospelchöre. Und wenn so ein afrikanischer Gospelchor Amazing Grace singt, O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ja, dann stehen die nicht so da und singen so, ja, sondern da ist Bewegung drin. Und das ist mein Anliegen für die Predigt, dass die Gnade Gottes uns jetzt vielleicht nicht primär äußerlich in Bewegung bringen darf, aber dass die Gnade Gottes unsere Herzen bewegt und dass wir von ihr wieder ganz neu eben ergriffen werden. Ich weiß ja nicht, was du unter Gnade verstehst. Also vielleicht wurde zu dir schon mal gesagt oder du hast zu jemandem gesagt, da lasse ich noch mal Gnade vor Recht ergehen. Wenn du früher einer warst, wie ich in der Schule, ja, sämtliche Konsequenzen, Strafarbeiten und so weiter, die haben alles nichts genutzt. Und dann hat der Lehrer trotzdem manchmal gesagt, ach, ich hatte dir zwar eine Strafarbeit angekündigt, aber ja, ich lasse es nochmal. Oder war es Gnade, ich weiß nicht, wer für die Deko hier zuständig ist, war es Gnade, dem Thomas vorhin den Kopf nicht runterzureißen, als er da mal abgebaut hat. So geht es also um das Thema Amazing Grace. Und wir lesen den Text, man kann ihn vorne an der Leinwand mitverfolgen, aus Titus 2 ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Hier gefällt mir Luther am besten erschienen. Also sie ist erschienen. Sie, also die Gnade Gottes, sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, heute, in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Ich möchte zunächst mal auf ein paar Hintergrundgedanken eingehen, auf ein paar Einleitungsgedanken, weil wir das Anliegen der Gnade Gottes da noch besser verstehen. Paulus kam allein durch die rettende Gnade zum lebendigen Glauben, aber Gott benutzt immer Werkzeuge, um Menschen zu retten, und dieses göttliche Werkzeug war Paulus. Und der Titus, er wurde dann eben auch ein Mitarbeiter von Paulus und die beiden kommen also nach Kreta. Und Paulus selber kann dort gar nicht lange bleiben. Paulus muss dann eben weiterziehen, aber er lässt den Titus zurück auf Kreta als Seelsorger, als Gemeindemitarbeiter. Man kann rückblickend noch Mitleid haben mit dem Titus, denn das hätte sich von uns keiner freiwillig ausgesucht, was er dort wirklich für ein hartes Arbeitspflaster hat. Er musste unter anderem Widersprechende überführen. Ich weiß nicht, ob du in deinem engeren Umfeld mit Widersprechenden zu tun hast. Ich habe ja auch bei manchen Christen den Eindruck, die sehen ihre primäre Berufung im Widersprechen. Es geht um Veränderungsvorschläge in einer Gemeinde, egal um welches Thema es geht, ob es hochtheologisch zugeht oder banale Praxisveränderungen, ob jetzt der Teppich grün wird in Zukunft. Generell muss erstmal widersprochen werden. Das ist nicht so einfach. Die sollte er überführen. Dann kommt von Greta der Begriff Synkretismus. Synkretismus bedeutet Vermischung. Und es war damals so, die geografische Lage, da trafen sich alle wichtigen Straßen, also es war wirklich auch ein Verkehrsknotenpunkt. Alle Religionen, die liefen dort in Greta zusammen. Also da gab es Vermischungen der Religionen. Das ist wie, wenn heute zu dir einer sagt, ja schön, dass du deinen Gott Jesus nennst, ich nenne ihn halt Allah, ein anderer nennt ihn Buddha. Letztlich glauben wir an denselben Gott. Vermischung. So also sollte er diese neu entstandenen Gemeinden der Titus auf der Insel Kreta zu Ordnung und Disziplin erziehen. Also menschlich gesehen eine undankbare Aufgabe, werden im Titusbrief die Kreter doch bezeichnet als Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Also keine Schwaben. Also Titus, er soll die Irrlehrer, er soll die Lügner scharf zurechtweisen mit dem Ziel, dass sie, die Gemeinde, gesund im Glauben wachsen. Man kann die Aufgabe von Titus zusammenfassen. Er sollte den jungen Christen helfen, sich durch die Gnade Gottes verändern zu lassen. Das macht ja Gott bis heute so, dass er seine Gemeinde baut und er die Leute zusammenstellt in der Gemeinde und dann haben wir vielleicht verschiedenen gemeindlichen Background. Ja, der eine kommt aus einer ganz engen Brüdergemeinde, der andere kommt aus landeskirchlichem Hintergrund und der nächste kommt aus einer Pfingstgemeinde und der nächste kommt aus atheistischem Elternhaus. Ja, und dann haben wir vielleicht noch unsere kulturellen Unterschiede. Da war ich ja mal als Bibelschulpraktikant auf den Philippinen. Und als guter Süddeutscher bin ich natürlich im Elternhaus erzogen worden, hatte Teller wird leer gegessen. Ja, und dann erfährst du erstmal, dass du dort einen Rest auf dem Teller lässt, um der Hausfrau ein ganz großes Lob für das gute Essen zu geben. Also haben wir doch auch unsere verschiedenen Hintergründe. Und wenn wir errettet sind, dann hat Gott uns 100% alle Schuld vergeben, aber die Folgen, die kann er uns nicht immer ersparen. Das wird in der Bibel unter anderem deutlich bei David und Bathseba. Ja, der David hat von Herzen es eingesehen, Sündenerkenntnis gehabt und das führte ihn zum Sündenbekenntnis. Er durfte Vergebung, Auslöschen seiner Schuld erfahren, aber die Folgen. Der größte Zoff im eigenen Haus mit dem eigenen Sohn. Buße. Buße steht für Sinnesänderung und das ist ja ein Lebensprozess. Wie dankbar bin ich für ältere Christen über 70, die zu mir sagen, du, bin immer noch mittendrin in dieser Schule Gottes. Aber es beginnt immer mit dieser willentlichen Entscheidung, Herr, ich will mich von dir verändern lassen. Und dann im letzten Vers von unserem Abschnitt 15, da ermutigt uns Paulus, diese Botschaft der Gnade Gottes, die sich jetzt gleich in Vers 11 bis 14 entfaltet, die schauen wir an, diese Botschaft, sie muss weitergegeben werden. Es ist eine Bestimmung Gottes bis heute, dass seine Botschaft von Mensch zu Mensch weitergegeben werden soll. Also, das Erleben der rettenden Gnade Gottes darf bei uns nicht stehen bleiben, sondern sie soll weitergegeben werden. Der erste Aspekt der Gnade in diesem Text, Gnade rettet. Eben, sie ist erschienen. Das ist wie dieses Bild der aufgehenden Sonne. Die Gnade Gottes, die Menschen rettet, sie ist aufgegangen, sie ist erstrahlt. Wir gehen buchstäblich schnurstracks auf Weihnachten zu. Da beginnt dieser Strahl der Gnade Gottes, dass Gott sich so extrem runterlässt, dass er auf diese Erde kommt als Mensch. Nur der Unterschied zu uns Menschen, als Sohn Gottes war er ohne Sünde. Und er möchte nicht nur, dass ein Mensch nach dem Tod mal nicht für immer in der Hölle verloren sein muss, sondern er selber schafft die Möglichkeit, dass wir wieder zu Gott kommen können. Ich war schon öfters am Isenheimer Altar in Colmar, macht mal einen Ausflug hin. Grunewald hat es so gemalt und da Johannes der Täufer, sein Finger wird ganz lang, Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, welches unsere Sünde trägt. Er starb für uns, um unsere Schuld vollständig zu bezahlen, unsere Schuld, die uns vor Gott anklagt. Und das in diesem Zusammenhang, dass die Gnade Gottes rettet, und dass diese Gnade Gottes wie eine aufgehende Sonne ist, hilft uns vielleicht noch folgendes Bild, damit wir die rettende Gnade noch besser verstehen. Sehen wir immer, und zwar ausnahmslos immer, unseren kohlrabenschwarzen, total finsteren Hintergrund der Verlorenheit. Römer 3, Vers 23, da ist kein Unterschied zwischen den Menschen. Alle sind Sünder. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Der Glaube ist nicht vererbbar. Und wenn dein Vater wie bei mir Evangelist war und ein christliches Freizeitheim hatte und du deine ersten 20 Lebensjahre Predigten gehört hast, also da kann kaum einer von euch mithalten, ja, trotzdem ist jeder Mensch vor Gott schuldig und durch die Schuld eigentlich verurteilt, für immer verloren zu sein. Epheser 2, Vers 4, durch die Sünde waren wir tot. Also nicht im Wasser am Untergehen und noch den Arm rausstrecken. Du warst unten am Meeresboden tot. Und da griff Gott ein. Und er hat uns herausgeholt aus diesem dunklen Hintergrund. Und er hat uns gerettet. Mitten in die Finsternis, da strahlt diese Gnade Gottes rein. Deswegen steckt in dem Wort Gnade Verlorenheit und Errettung drin. Aus meiner Sicht gehört deswegen in jede evangelistische Verkündigung gehört, das Problem der Menschen rein, die Sünde und die Folgen der Verlorenheit. Denn was bringt's, wenn ich dann einlade, kehre um zu Jesus, lass dich retten, wenn sie gar nicht wissen, wovon und wovor sie Rettung brauchen? Gnade. Und aus dieser hoffnungslosen Lage, aus dieser aussichtslosen Lage, möchte Gott uns durch seine Gnade retten, aus unserer Verlorenheit. Und wie es in diesem Vers heißt, diese Gnade Gottes, die rettet, ist allen Menschen erschienen. Wir haben gesehen, alle Menschen sind ohne Ausnahme Sünder, aber auch für alle Menschen ist diese Gnade Gottes zur Rettung erschienen. Ich möchte diese Taten nicht schönreden. Der größte Kinderschänder, Kindervergewaltiger, derjenige, der auf dem Weihnachtsmarkt einfach anfängt, um sich rumzuballern, egal wen er trifft, einfach Spaß hat am Töten. Selbst wenn Hitler, auch wenn uns das nicht schmeckt, 5 Sekunden vor seinem Tod gerufen hat, Jesus, rette mich, gerettet. Das ist so bewegend. Und deswegen vergiss nie deine Herkunft, dein Hintergrund, woraus Gott dich und mich errettet hat. Und somit ist der zweite Aspekt dran der Gnade, nämlich sie erzieht oder verändert uns. Das ist Vers 12. Gott stellt nicht nur die Diagnose, sondern er zeigt auch die Therapie auf. Er wendet die Therapie an, wenn wir ihn ranlassen. Also die Gnade, die wir erlebt haben als Kinder Gottes, sie möchte unser Handeln, unser Tun, unser Leben prägen. Und das ist das, was wir weitergeben wollen. Was wir durch die Gnade Gottes selbst an Veränderung erleben. Und dadurch soll die Gnade Gottes durch unser Weitergeben, sollen die Auswirkungen des Lichtstrahls in unsere Dunkelheit, die sollen groß gemacht werden. An anderer Stelle in der Heiligen Schrift wird uns ja gesagt, dass wenn wir im Licht leben, wenn uns die Strahlen der Gnade durchleuchten, dann wird Schmutz sichtbar, Schmutz wird aufgedeckt. Und einige Schmutzgefahren werden jetzt hier im Text aufgezeigt. Es steht hier, wir sollen durch diese Gnade unsere Gottlosigkeit, unsere weltlichen Begierden verleugnen. Was heißt das nun? Wir sollen uns von dem ungöttlichen Wesen abwenden. Und ungöttliches Wesen ist alles, was Gott widersteht. Und die Dinge, die also Gott nicht möchte, die sollen wir nicht bewusst tun. Gott sagt uns ja durch Paulus, dass wir als Kinder Gottes seine Botschafter sind. Ein anderes Wort für Botschafter ist Repräsentant. Der deutsche Botschafter in Bolivien hat dort die Anliegen der deutschen Regierung zu vertreten. Wir sind Repräsentanten Christi. Toll, dass ihr gestern auf diesem Weihnachtsmarkt Repräsentanten Christi wart. Und wir werden ja wahnsinnig beobachtet. Und das ist unsere Riesenchance. Wir hatten eine Zeltevangelisation in Riesa. Der Zeltplatz war Premium. 20 Meter direkt an der Elbe. Am Sonntagmorgen, Gottesdienst war in der Gemeinde, ich bin mit dem Kollegen Zeltdiakon dort in den Gottesdienst gegangen. Meine Frau mit damals noch jüngeren Kindern von uns blieb dort, also am Wohnwagen, ums Zelt zu hüten. Ich kam vom Gottesdienst zurück und ich sah von 200 Meter Entfernung, wie vor dem Wohnwagen, drei Personen sitzen und essen. Meine Frau hat fast alles richtig gemacht. Jetzt waren das drei Obdachlose, die hatten Hunger. Meine Frau hat ihnen zu essen gegeben, alles bestens. Jetzt sah ich, dass sie denen auf dem Tisch frischen Schwarzwälder Schinken hingestellt hat, den ich nicht im Discounter billig gekauft habe, sondern in der Metzgerei drin. Ich flüster meiner Frau zu, du, wir haben auch Dosenwurst dabei. Dann sagt meine Frau zu mir, Karl Ernst, sei doch froh, du hast eine Riesenchance, mal das zu tun, was du anderen predigst. Also ihr seht, ich bin so gut verheiratet. Herrlich. Ja, wir werden beobachtet, auch Kinder. Sie lernen von unserem Leben mehr als von Worten. Unsere Tochter, 21, wenn die Auto fährt, sie kommuniziert viel mit anderen Verkehrsteilnehmern. Das habe ich ihr so nie wörtlich beigebracht, ja. Ja, und genauso gibt es auch Dinge, durch die wir weniger Gott repräsentieren. Wir sollen uns von dem nicht bestimmen lassen, was Gott widersteht. Doch auch als Christ hat man doch weltliche Begierde. Was ist jetzt hier gemeint? Hier denke ich an Triebe. Es gibt zum Beispiel den Sexualtrieb, es gibt den Mitteilungstrieb, es gibt den Sammeltrieb, es gibt den Esstrieb. Und ihr merkt schon, die Triebe sind doch gut, die brauchen wir. Ohne Sexualtrieb, Menschheit, würde es nicht mehr geben, wir wären ausgestorben, keine Lust uns fortzupflanzen. Ohne Esstrieb, wir würden verhungern, armes Personal in christlichen Gästehäusern, arbeitslos. Mitteilungstrieb, da wünsche ich euch gute Gemeinschaft in der Gemeinde, wenn ihr nicht reden wollt. Und was haben wir noch, den Sammeltrieb, überlegt ihr mal, wir hätten keinen Sammeltrieb, wir hätten ja keine Vorräte. Also das Problem sind nicht die Triebe, das Problem sind oft wir. Wir möchten oft mehr egoistisch, wie gut und richtig ist. Und dann wird aus dem Sexualtrieb wird ganz schnell Unzucht, Hurerei. Aus dem Mitteilungstrieb, Jakobus erinnert uns daran, die Sünden mit der Zunge. Aus dem Sammeltrieb kann Habgier, Habsucht werden. Habt ihr schon mal Gemeindezucht wegen Geiz ausgeübt? Spannend, gell? Sexuelle Sünden, ohne die schön zu reden, aber die sind immer furchtbar schlimm. Vor Gott ist Sünde Sünde. Also Sammeltrieb kann zum Geiz werden. Und dann haben wir noch den Esstrieb und der kann zum Fresstrieb werden. Jetzt geht es ja nicht darum, dass wir die Triebe ablegen sollen, sondern mit Gottes Hilfe sie beherrschen. Wir sollen die Triebe nicht töten. Wenn wir was töten sollen, ist es unsere geistliche alte Haltung. Also wir sollen sie nicht ausschalten, sondern ihnen den Rücken zukehren. Und schieben wir nicht dem Teufel Dinge in den Schuh, für die wir voll und ganz allein die Verantwortung tragen. Wie oft muss der Teufel für was erhalten und ich habe es zu verantworten? Da kam der 25-jährige Christ in die Aussprache und sagte, Karl Ernst, ich habe eine Freundin, die ist auch mit Jesus unterwegs und wir wollen biblische Sexualethik leben, bis zur Ehe warten. Jetzt waren wir kürzlich zusammen im Urlaub, haben uns eine Ferienwohnung gemietet, wir haben in getrennten Zimmern geschlafen, da ist nichts passiert. Aber du, das war vielleicht ein Kampf. Da habe ich zu ihm gesagt, von mir kriegst du kein Mitleid. Hast du die Ferienwohnung gebucht oder der Teufel? Wie gut, dass Paulus hier nicht stehen bleibt. Er zeigt positiv auf, er führt sozusagen konstruktive Kritik auf, wie wir leben sollen. Besonnen. Besonnen heißt weise denken, gesund denkend. Unser Wandel, alles was wir tun im Leben, hängt stark mit unserem Denken ab. Dass ein schlimmer Gedanke kommt, der mich in Sünde verwickeln will, dagegen kann ich mich nicht wehren. Aber was mache ich, wenn er da ist? Geht mein Kopfkino los? Geht er in die Hände? Geht er ins Herz? Oder geht er gar in die Füße? Es ist mit allem im Leben so. Alles, was ich tue, fängt doch vorher in Gedanken an. Nur mal das Beispiel Ehebruch. Wenn wir von Ehebruch hören, dann denken wir doch gleich, okay, da sind zwei miteinander im Bett gelandet, die da nicht hingehören. Das ist aber erst das Ende von Ehebruch. Es fing vorher in Gedanken an. Und dann gibt uns Gott durch Paulus in Epheser 6 die Waffenrüstung. Und da gibt es den Helm des Heils. Kletterer, Skifahrer, Fahrradfahrer, Motorradfahrer wissen es, wie gut das ein Helm schützt. Ja, wir brauchen den Schutz für unsere Gedanken. Deswegen ist es gut, sich mit Gottes Wort zu füllen. Wir sollen gerecht leben. Das Gegenteil von gerecht ist ungerecht. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, für die ist es ungerecht, wie gut es uns in Westeuropa geht. Ich will nur mal rüberbringen, auf welchem Luxuslevel wir leben. Wir in Deutschland bauen Riesengebäude, Riesensupermärkte, nur für Tiernahrung und Tierspielzeug. Fressnapf heißen die Dinger. Also ich bin kein Tierfeind, aber ich will mal den Level rüberbringen. Des Weiteren kannst du für deine Hauskatze einen Adventskalender kaufen, weil deine Katze jede Zahl lesen kann und am 3.12. die Tür aufmacht und die Katzenschoki isst. Ja? Herrlich. Gerecht heißt, alles, was in meiner Hand steht, was ich tun kann, sollte ich tun. In manchen Gemeinden, Immanuel-Gemeinde Gettingen kam sowas noch nie vor, aber in anderen Gemeinden passiert es mal nach dem Gottesdienst, dass zwei nicht so positiv über einen reden, der nicht da ist. Dann handelst du gerecht, wenn du hingehst und sagst, vertagt mal dieses Gespräch, bis der andere was sagen kann. Wir sollen fromm leben. Ein Leben führen, woran Gott Freude hat. Ja, ich hatte als Teenager Diskussionen mit meinem Vater. Darf ich als Christ das tun? Darf ich dorthin gehen? Ja, frag einfach, freut sich Gott darüber? Wir sind als Christen Heilige. Ich bin abgesondert für ihn. Das hat nichts mit Elite-Club oder so zu tun. Aber dass ich mir bewusst bin, wer ich bin. Ich bin Repräsentant. Dass ich mich meiner Stellung entsprechend verhalte. Wenn ich eine Ausbildung beginne und Neuling bin am zweiten Tag, mache ich mir keinen Gefallen, wenn ich dem Chef erkläre, wo es lang geht. Und wenn ich Chef bin, trete ich als Chef auf. Lasst uns so leben, wie es Gott entspricht. Und am Ende von Vers 12 geht es darum, wir sollen so leben, wie gesehen, in dieser Welt. Gott hat ja kein Kontinent für Christen. Gott ist nicht hingegangen, hat uns nach unserer Errettung weggebeamt auf den einen Kontinent, wo nur Christen sind. Was wir tun, wie wir leben, macht Gott heller oder dunkler. Verändert werden wir durch diese erziehende, verändernde Gnade Gottes. Lasst uns mehr uns vom Negativen abwenden und zum Positiven Ja sagen. Ich bekenne euch das ganz offen. Wie oft könnte ich mich über Fehler ärgern, die mir passiert sind? Hauptsächlich über Fehler, durch die Gott in ein sehr schlechtes Bild gestellt wurden, beziehungsweise Fehler, unter denen auch Gemeinden zu leiden hatten. Und dann erlebst du die Gnade Gottes, wie Gott sagt, ja, Karl Ernst, du bist nun mal schwer von Begriff. Es hat diesen Fehler gebraucht, dass du die und die Baustellen durch mich hast verändern lassen. Also, wenn wir errettete Kinder Gottes sind, dann wollen wir uns fragen, lebe und handle ich meinem von Gott veränderten Wesen gemäß? Aber vergiss bitte nie, dass hinter der Erziehung Gottes seine Gnade steht. Dieser wärmende, dieser heilende Lichtstrahl, der in unsere Dunkelheit hineinleuchten. Der dritte Aspekt, also es tut mir leid, ich kann die Uhr nicht erkennen, da scheint das Licht so rein, also wenn es mal 12:30 ist, gebt mir Bescheid. Der dritte Aspekt von Gnade, Vers 13 und 14, Gnade motiviert. Jetzt hat Paulus aufgezeigt, wie wir uns heute verhalten sollen, wie wir leben sollen. Das ist das eine. Aber es geht nicht nur um einen jetzigen Lebenswandel, woran Gott Freude hat, sondern dass mein Lebenswandel von der Zukunft geprägt wird. Also die Frage ist, was motiviert dich und mich zu so einem Leben, wie wir es jetzt gesehen haben? Ich persönlich neige dazu und bleibe sehr gerne bei der Erziehung stehen. Aber hier in Vers 13 und an anderen Stellen der Bibel macht Gott uns deutlich, wir sollen nicht nur daran glauben, dass Jesus wiederkommen wird, sondern wir sollen seine Wiederkunft erwarten. Diese Erwartung soll aber nicht in einem Unsicherheitszustand, Panik- oder Angstzustand stattfinden, sondern wir sollen uns darauf freuen. Meine Frau und ich, wir haben ja dieses Jahr Silberhochzeit gefeiert, also 25 Jahre jetzt. Und ihr wisst ja, wenn man frisch verheiratet ist, da macht der Mann noch, was die Frau will. Und wir waren 3 Monate verheiratet, haben auf einer Freizeit für junge Erwachsene in Norwegen mitgeholfen. Wir waren fürs Kochen zuständig, ich habe einen Teil der Bibelarbeiten gehalten. Und uns war es überlassen, ob wir an den Tagesausflügen mitmachen oder nicht. Und dann hat der Leiter gesagt, also Karl-Ernst, morgen müsst ihr mit. Wir wandern und da oben hat man einen Ausblick, also der ist einmalig, der war da schon öfters oben. Sensenrücken heißt dieser Berg. Ich wollte da ja gar nicht mit, weil ich habe ja die Lebenseinstellung. Wieso hat Gott irgendwann mal jemand die geniale Idee eingegeben, wie man eine Bergbahn baut? Ja, also. Aber meine Frau sagte, wir gehen da mit. Da kommt ihr Schweizer Blut dann zum Ausdruck. Ja. Auf jeden Fall, das war wirklich ziemlich der anstrengendste Tag meines Lebens. Ich wollte öfters umkehren. Es war kein gescheiter Weg, das war Geröll, nur Geröll, der ganze Weg. Dann anstrengend hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch und runter und ach du meine Güte. Aber Spaß beiseite, das Ziel, der Gipfel, der hat mich motiviert, da will ich hin. Und ihr seht, ja, die Aussicht, es hat sich dann doch gelohnt. Wenn nicht wir Christen ein Ziel haben, wenn wir nicht Zukunft haben, wer dann? Das hilft übrigens auch im Blick auf Unrecht. Wenn du mitkriegst, wie jemand in die Pfanne gehauen wird, blick in die Zukunft. Die gerechte Abrechnung mit Gott, sie kommt. Für jeden. Allerdings auch für dich und für mich. Und gerade als Christen haben wir doch so eine einmalige Zukunft vor uns. Wir haben diesen Blick über den Tod hinaus. Ich habe Ende Oktober einen guten Freund von mir beerdigt. Aus unserer Gemeinde, eine geistliche Säule, 64, zwischen Diagnose Bauchspeicheldrüse und Tod, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Tod lagen 4 Wochen. Wir Kinder Gottes, wir haben diesen Blick über das Grab hinaus, dort in Gottes neuer Welt, wo es keine Träne, keinen Schmerz, keine Krankheit mehr geben wird. Und mit Trübsalstimmung ist doch nicht geholfen. Wir müssen als Christen nicht im 3D-Denken leben. 3D, denkbar dunkelste Denkweise. Wie oft wurde früher schon meiner Frau gesagt, ach Deborah, dein Mann so viel wie der unterwegs ist, gell, da kommen schon Sorgen, oh, was könnte dem alles passieren? Dann hat sie gesagt, ich lasse es in der Könnte-Version zu leben, da werde ich ja verrückt. Du schläfst nicht eine Sekunde nachts, denn ich könnte aus dem Bett fallen und mir den Oberschenkelhals brechen. Wir müssen nicht im 3D-Denken leben. Ach, Karl-Ernst, das mit dem Islam, das wird ja immer schlimmer. Stimmt. Der Islam ist das Riesenproblem, weil das Christentum Islam. Das ist die Problematik vom Islam. Und wir sollen uns auf unseren Herrn freuen. Vor 35 Jahren, da war ich Teenager, da kamen diese Barcodes raus, senkrechte Striche, 3x2 Striche waren länger, 3x2 gibt 6, das Ganze 3x, Ende Gelände. Dort wurde gepredigt, also da hat man nicht gedacht, dass wir uns heute am 1. Advent 2025 noch als Gemeinde auf der Erde befinden. Das hat nicht Freude ausgelöst. Heutzutage, jeder konservativste christliche Verlag auf jedem Produkt, sogar auf Bücher über Endzeit, ist dieser ach schreckliche Barcode drauf. Nur mal nebenbei bemerkt. Jetzt in der Corona-Zeit fing einer an bei uns in der Gemeinde, oh, jetzt habe ich mitgekriegt, mit dem Chip ist man so weit. Habe ich gesagt, kalter Kaffee. Vor 35 Jahren habe ich gehört, man ist so weit mit dem Chip. Vor 35 Jahren war der Papst der Christ, der Pole damals, der ist alles geworden, nur nicht Antichrist. Inzwischen gestorben. Also bitte, lass spekulieren. Spekulatius, jetzt in der Adventszeit, ja. Aber sonst kein Spekulieren. Befass dich mit Fakten. Und eins ist sicher, unser Herr kommt. Und wir sollen bereit sein. Und auf das kommt es an. Aber, jetzt sind wir halt noch hier, gell? Bis er wiederkommt, sollen wir Gutes tun. Und hier steht eigentlich, wir sollen eifrig sein zu guten Werken, bis er wiederkommt. Die erlebte Gnade hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein jetziges, heutiges Leben, indem ich aus Dankbarkeit ihm antworte für seine unglaubliche Gnade. Und ich antworte ihm mit einem Leben, worüber er sich freuen kann, mit meiner Zukunft im Blick als Motivation. Und wenn wir immer wieder daran denken, wie Jesus uns die Rettung möglich gemacht hat, dann führt mich diese Tatsache aus meiner Liebe zu Christus auf die Freude seiner Wiederkunft. Dann führt mich das zu einem Leben, wo Gottes Wille praktiziert wird. Allerdings ohne ihn könnten wir eh nichts tun. Kleine Kinder malen den Eltern ein Bild, um eine Freude zu machen. Jetzt bist du schwäbisch geprägt, dann sagst du, jetzt langsam. Das Papier hab ich zahlt. Die Malstifte hab ich zahlt. Aber aus Liebe investiere ich doch als Vater in mein Kind und aus Liebe malt es mir ein Bild. Hätte Gott nicht aus Liebe seinen Sohn investiert, du könntest gar nichts für ihn tun, auch hier in der Gemeinde, gar nichts. So, und dann wird in Vers 14 noch die gewaltige Aussage gemacht, wir sind sein Eigentum. Wir gehören dem allmächtigen, großen, biblischen Schöpfergott. Und aus seiner Hand kann uns nichts und niemand reißen. Und der Grund, dass wir sein Eigentum sind, ist wieder der Lichtstrahl der Gnade in unsere Dunkelheit hinein. Und somit komme ich wieder zum Anfang. Eifrig sein heißt, das, was Gott an mir getan hat, will ich weitergeben. Multiplikation. Ich möchte motiviert sein, Freude dazu haben, denjenigen, den Menschen vorzustellen, dem ich doch selbst alles zu verdanken habe, mit dem Ziel, dass diese Person ihr Leben, sein Leben Jesus anvertraut. Aber bevor ich mich jemand anvertraue, muss ich ihn kennenlernen. Wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo es keine Zwangsheirat gibt. Also vor der Heirat lernt man sich in der Regel erst mal kennen. Geben wir das weiter, was wir durch seine Gnade mit ihm erlebt haben, um ihn den Menschen vorzustellen. Und wenn wir die Bereitschaft dazu haben, dann wird Gott mir Weisheit und die richtigen Gedanken geben. Ich darf jetzt seit 26 Jahren im Sommer als in den Fußgängerzonen Deutschlands unterwegs sein mit einem Buskaffee, fahrende Straßenkaffee. Und ich vergesse nie die Begegnung. Da hat Gott mir einen Satz eingegeben, den habe ich vorher nicht einmal gehört und nirgends gelesen. Da war eine Frau an der polnischen Grenze, in der Lausitz. Ein kleines Kind im Kinderwagen, der Erzeuger des Kindes im Gefängnis, hatten mit Drogen zu tun. Und in ihrem Haus gab es kein Wasser und kein Strom mehr, weil sie inzwischen so im Rückstand war mit Bezahlen. Dann sagt die zu mir, komm du mit deinem Jesus, wenn du mir finanziell aus der Patsche geholfen hast. Vorher will ich nichts von Jesus hören. Sage ich, boah, ich wäre ein ziemlich armer Mensch inzwischen, weil viele Leute hier nach Geld fragen in den Städten. Aber habe ich zu ihr gesagt, und jetzt kommt der Satz, der mir einfiel. Du kannst Gott deinen Rücken zudrehen, aber eines verhinderst auch du nicht. Er liebt dich trotzdem. Die ist also ärgerlich gegangen, weil sie kein Geld bekam. Am nächsten Tag kam sie wieder. Kann ich diesen Jesus in mein Leben reinlassen? Ich habe die ganze Nacht über den Satz nachdenken müssen. Er liebt mich trotzdem. Sei bereit. Und Gott wird dich führen. Und genau da kommt es wieder auf die Gnade an. Und wenn ich die Gnade erlebt habe, dann kann ich doch eigentlich gar nicht anders. Lasst mich zum Schluss die Geschichte von John erzählen. John war ein Seemann. Seit seinem 11. Lebensjahr hat er auf der See gedient. Sein Vater war ein englischer Kapitän im Mittelmeer. Der Vater hat seinen Sohnemann für ein Leben in der königlichen Marine gut ausbilden lassen. Und bei all seiner Erfahrung hat es dem John an Disziplin gemangelt. Alles, was mit Autorität zu tun hatte, hat er drauf gepfiffen. Er hat sich in schlechter Gesellschaft aufgehalten. Er hat so richtig das sündige Leben eines Matrosen voll genossen und alles mitgenommen, was es gab. Und obwohl er aufgrund seiner Ausbildung die Voraussetzung zum Offizier gehabt hätte,
wurde er wegen seines Verhaltens bestraft und degradiert. Mit Anfang 20 ist er nach Afrika gekommen. Da war er vom lukrativen Sklavenhandel hell begeistert. Mit 21 hat er seinen Lebensunterhalt auf einem Sklavenschiff auf dem Atlantischen Ozean verdient. John hat alle moralischen Grundsätze lächerlich gemacht. Er hat über alles gespottet, was mit Religion zu tun hatte. Er machte sogar Witze über ein Buch, was ihm zuvor noch half, sein Leben zu gestalten, Thomas von Kempen, Nachfolge Christi. Wenige Stunden bevor sein Schiff in einen verheerenden Sturm kam, machte er dieses Buch noch schlecht. In jener Nacht schlugen die Wellen hoch, das Schiff schaukelte hoch und runter. Er wachte in seiner Kabine auf und stellte fest, ups, da ist schon jede Menge Wasser drin. Er und die ganze Mannschaft hat die ganze Nacht gekämpft, dass sie überleben und das Schiff. An einer Seite war das Schiff schon leckgeschlagen, da geht so ein Schiff normal in kürzester Zeit unter. Aber die Fracht, die war schwimmfähig und deswegen ging das Schiff nicht so unter. Als sie gemerkt haben, boah, alle Mühe, alles Kämpfen ist umsonst, es bringt nichts. Sie waren hoffnungslos, hat er sich auf das Deck geworfen und hat Gott um Erbarmen angefleht. Herr, hab Erbarmen mit uns allen. Der John hatte alles verdient, nur kein Erbarmen, aber er bekam es. Und das Schiff und die ganze Besatzung überlebte. John, er hat dieses Erbarmen Gottes in dieser stürmischen Nacht nie vergessen. Er ist dann später in seine Heimat England zurückgekehrt und er wurde ein begnadeter Liederdichter. Eines seiner Lieder kennen wir bestimmt alle. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. John, Juden, Sklavenhändler und Liederdichter. Und Gott gebrauchte ihn auch als Verkündiger. Dann ist er alt geworden und er bekam Besuch im Alter und er wurde gefragt, wie geht's dir? Dann sagt er, naja, mein Gedächtnis hat ziemlich nachgelassen. Ich kann mir die Dinge nicht mehr so gut merken. Aber an zwei Dinge erinnere ich mich ganz sicher. Ich bin ein großer Sünder und Jesus ist ein großer Retter. Gibt's für uns was Wichtigeres, als das mitzunehmen? Ich bin ein großer Sünder und Jesus ist ein großer Retter. Ich wünsche uns, dass unsere Herzen ganz neu bewegt werden von der Gnade Gottes, die uns rettet, die uns erzieht und verändert und die uns motiviert. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die für uns letztlich menschlich gar nie ganz zu verstehen ist. Herr, und ich danke dir, dass wir alle aus dieser Gnade leben dürfen und können. Herr Jesus, und danke, dass du so viel Geduld und Barmherzigkeit mit mir, mit uns hast. Und Herr, so danke ich dir auch für meine Mitchristen hier in der Emanuel-Gemeinde in Gettingen. Und danke, ja, dass deine Gnade auch in uns wirkt und deine Gnade in uns lebt. Dir sei alle Ehre dafür. Amen.